Hier ist der Podcast Erschöpfte Wissenschaft von Nele Matzlück und Marc Dechmann.
Folge 2. Wir sprechen über Wissenschaft als ein System, das viele Menschen, die darin arbeiten, regelrecht ausbrennen lässt. Warum ist das so? Und warum spricht kaum jemand darüber? Oder anders gefragt, stimmt unsere Annahme, dass kaum jemand darüber spricht? Oder ändert sich das gerade? In der ersten Folge haben wir uns dem Thema Burnout in der Wissenschaft aus einer ganz persönlichen Sicht genähert. Heute sprechen wir mit Dr. Lisa Tomaschek darüber, was Burnout eigentlich ist. Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir von Erschöpfung und Burnout sprechen?
Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge, heute mit Dr. Lisa Tomaschek und zu der Fragestellung Burnout. Was ist das eigentlich im Detail?
Ja, ich freue mich total, Lisa, dass wir dich heute hier haben. Und Marc, warum hast du Lisa eingeladen? Es war dein Vorschlag. Ich finde es großartig, aber warum eigentlich?
Ja. Na, ich habe die ein oder andere gute Ausbildung zu Coaching gemacht, eine beim ISPA in Wien. Und Lisa Tomaschek ist diejenige gewesen, die mir sofort eingefallen ist als eine Person, die ich schätze, die ein guter Typ ist, aber die auch seit Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, mittlerweile sich mit dem Thema Burnout und vergleichbaren Fragestellungen beschäftigt hat. Und wenn wir einen Podcast zur erschöpften Wissenschaft machen, dann ist sie diejenige, die einfach viel mehr zu diesem Krankheitsbild weiß, wobei es schon Krankheitsbild ein Wort ist, das man mit ihr diskutieren wird.
Das wäre schon die erste Frage. Ist es überhaupt ein Krankheitsbild? Aber Lisa, möchtest du dazu noch was ergänzen?
Na, erstens mal danke für die Einladung, auch für die nette Einleitung. Vielleicht nur so, weil du gesagt hast, Jahrzehnte. Ja, es sind 23 Jahre her, als ich das Institut für Burnout und Stressmanagement in Wien gegründet habe. Also es ist schon ein Zeitelchen, sage ich mal, wo wir damals so einen interdisziplinären Ansatz aus Medizin, Psychologie, Psychotherapie und komplementärmedizinischen Methoden in der Begleitung von Einzelpersonen und Unternehmen aus systemischer Sicht entwickelt haben. Aber seit diesen 20, 23 Jahren hat sich doch einiges auch in der Burnout-Forschung, auch mit dem Labeling Burnout, was ist das überhaupt, einiges getan, aber da kommen wir vielleicht eh noch später dazu.
Lisa, wenn du in drei Sätzen was zu dir als Person sagen wolltest, was macht dich als Person aus? Erster Teil der Frage und der zweite Teil der Frage ist, wann bist du eigentlich über Burnout gestolpert? Wie ist deine Entdeckung von Burnout?
Ja, also was macht mich so aus? Ich glaube, ich bin ein irrsinnig neugieriger Mensch. Lebenslanges Lernen ist mir ganz wichtig, aber das auch mit Humor. Und ich gebe sehr gerne auch Wissen von mir preis und weiter. Das heißt, ich bin sehr gerne in der Lehre. Du bist ja in der European Systemic Business Academy für Coaching auch dabei gewesen. Ich mache das gerne, habe auch viel Spaß dran. Das macht mich so aus. Vielleicht, wo komme ich her? Ich komme ja eigentlich ganz woanders her. Ich komme aus dem Theaterbereich her. Ich habe sehr lange in der freien Szene als Regisseurin und Schauspielerin gearbeitet. Dann bin ich in die Gesundheit gegangen, habe dort als Psychotherapeutin gearbeitet und habe gleichzeitig auch meine Coaching-Ausbildung dazu gemacht. Das heißt, Gesundheit und Wirtschaft, das waren immer so zwei Standbeine. Und wir haben damals auch mit dem Institut für Burnout und Stressmanagement versucht, diese zwei Beine, Wirtschaft und Gesundheit, zusammenzubringen. Und das ist auch der Punkt, wie ich darüber gestolpert bin. Da kommt man dann sehr schnell zu dem Thema Burnout, ausgelaugt sein, ausgebrannt sein. 2001 war das noch so ein Labeling, ist das eine Modediagnose, was ist das überhaupt? Also wie wir da begonnen haben, haben wir gar nicht so viel Möglichkeit gehabt. Da wollte keiner was davon wissen. Ich habe das nicht, die anderen haben es. Es war gar nicht so einfach, auch mit Menschen in Kontakt zu kommen und vor allem mit Unternehmern hier vielleicht auch präventiv was zu tun. Das hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren sehr, sehr geändert.
Ja, und wann war für dich persönlich, so sagst du, da ist mir klar geworden, das will ich beruflich machen, das hast du gut beschrieben. Was ist das, warum es für dich persönlich auf einmal wichtig wurde?
2001 habe ich meinen Status als Psychotherapeutin erhalten und da war die Idee, meine Schwiegereltern haben schon Gesundheitsinstitute gegründet gehabt zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Essstörung war ein Schwerpunkt, Depression und Angst war ein zweiter. Und es war die Idee im Raum, also auch mein Schwiegervater, mein Mann und auch andere Kolleginnen haben sich überlegt, was ist denn so der Zahn der Zeit? Und da kamen wir sofort auf das Thema Burnout.
Okay.
Und da war auch sehr nahe zu den anderen Instituten, wo wir auch schon diesen interdisziplinären Ansatz gelebt haben, auch das zum Thema Burnout eben diese Verschränkung und der Link von der Gesundheit zur Wirtschaft zu machen. Und das war eine Klammer, die mich immer schon interessiert hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich dann auch in der Begleitung von Burnout-Klientinnen immer wieder bemerkt habe, das ist eine Klientel, mit der kann ich gut arbeiten. Weil sie prinzipiell sehr gut strukturiert sind, aber aufgrund der Erschöpfung kurzfristig oder vorübergehend keinen Zugang zu ihren Kompetenzen mehr gefunden haben, der aber wieder gut reaktivierbar ist. Und deshalb arbeite ich so gerne mit Ihnen, weil auch Erfolgserlebnisse hier im Gegensatz zu anderen psychischen Erkrankungen relativ bald wieder sichtbar sind, sowohl für die Klientin, aber auch für die Betreuerinnen. Und das war das, ja, was mich auch fasziniert hat, aber auch, weil ich selbst natürlich auch einen Hang dazu habe, gut zu leisten, viel zu tun und auch über meine Grenzen zu gehen. Das heißt, ich brauche nicht immer sehr gescheit daherreden. Ich muss mich selbst auch immer wieder an die Nase nehmen und zu sagen, na, haben wir uns zu viel eingeteilt? Wo muss ich wieder mal Pausen machen? Oder wo muss ich auch Nein sagen? Also ich glaube, das ist auch ganz wesentlich. Ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, wie man auf gut Österreichisch sagt, sondern ich muss mich selbst immer wieder an die Nase nehmen. Ja? Und das macht es dann vielleicht auch übersetzbarer für Leute, die zu mir kommen.
Ja, authentisch.
Hoffentlich, ja, hoffentlich.
Ja, wir wissen alle, wovon wir reden. Wenn du sagst, mit über 20 Jahren Erfahrung in diesem Feld, Burnout, was ist das eigentlich und wie hat sich das im Laufe der Zeit in der Diskussion weiterentwickelt? Gib uns ein bisschen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Idee, Burnout, was verbirgt sich wirklich dahinter?
Also ich pflege zu sagen, dass Burnout eine multifaktorielle Stressreaktion ist auf eine lang anhaltende Dauerbelastung. Ja? Und die Folge daraus ist eine totale Erschöpfung auf mehreren Ebenen, auf der körperlich-geistigen und auch emotionalen und seelischen Ebene. Das heißt, Burnout lässt sich sehr gut am Bild einer Waage erklären. Das ist also ein chronisches Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen an einen Menschen und seinen Bewältigungsstrategien und Mechanismen. Also wenn die Anforderung zu hoch ist zu meinen Bewältigungsmechanismen, dann kippt diese Waage in Richtung Belastung. Wenn meine Bewältigungsmechanismen zu den Anforderungen adäquat ist, dann kippt diese Waage nicht. Und das, glaube ich, ist immer ein ganz gutes Bild. Und die Belastungsfaktoren, die können unterschiedlichster Art sein. Die können natürlich aus dem Beruf kommen, zum Beispiel eben hoher Workload oder eine Umstrukturierung nach der anderen, so wie wir das jetzt immer wieder auch erleben. Unterbesetzung, auch fehlende Anerkennung ist oft ein Thema. Aber es kann auch aus der Familie und dem sozialen Umfeld kommen. Zum Beispiel eine Scheidungskrise zu einem hohen Workload noch dazu oder Pflege von Angehörigen. Oder es kann auch aus der Person selbst kommen, eigene Leistungsansprüche, beispielsweise Perfektionismus. Das heißt, man kann sagen, das Risiko für Burnout resultiert aus einer Disbalance von Belastung und Erholung. Ja, wir brauchen immer ein Maß an Anspannung und Entspannung. Das heißt, wir können sagen, langanhaltender Dauerstress, ineffiziente Stressverarbeitung und mangelhafte Erholung führt sehr wahrscheinlich zu einem Burnout.
Ja, das heißt,
klingt sehr vertraut.
Ja, klingt sehr vertraut. Ist Stress eigentlich immer ein Problem, frage ich mich, weil so, ich habe jetzt so Leute, die mir nahestehen, manche Kinder sagen so, ich bin so gestresst. Das ist, okay, das ist ja, wer darf nicht im Stress sein, könnte man fast sagen. Gleichzeitig sagst du ja, lang anhaltender Stress über alle Maßen hinaus. Differenzier diesen Begriff ein bisschen. Was ist eigentlich guter Stress, Eustress, Distress? Was verbirgt sich dahinter?
Also Stress ist per se eine wichtige Triebfeder in unserem Leben. Es gibt eben diesen positiven und negativen Stress, wenn wir Erfolge einheimsen, wenn wir ein Stück weit aus unserer Komfortzone gehen und einen Erfolg erleben, Dinge bewerkstelligen können, dann ist das ja ein positiver Stress, wo wir nachher sehr gepusht sind, ja, wo das Adrenalin und das Cortisol uns auch gute Gefühle bringt. Der Distress oder der negative Stress ist dann, wenn wir das, was ich vorher mit der Waage beschrieben habe, eben einen lang anhaltenden Dauerstress nicht mehr mit unseren Ressourcen und Bewältigungsstrategien kompensieren können. Also Burnout entwickelt sich typischerweise über Wochen, Monate bis Jahre in Stufen, in einem sehr fortlaufenden und schleichenden Prozess der körperlichen, emotionalen, aber auch mentalen Verausgabung. Das heißt, Stress manifestiert sich dort, wo die Schwachstellen im Körper der Menschen sind Und es gibt unterschiedliche Energieniveaus. Also wenn Menschen einen Tagesablauf von einem Supermanager, der sehr bereit ist, über seine Grenzen zu gehen, nachempfinden wollten, dann würden sie wahrscheinlich sehr schnell auf ihr eigenes Energiereservoir ans Ende kommen. Also nicht jeder hat ein ähnliches Energieniveau. Deshalb wird Stress ja sehr individuell erlebt. Das, was für mich Stress ist, ist für andere noch gar nicht und umgekehrt. Und weil Burnout eben sich typischerweise als ein fortlaufender, schleichender Prozess ist und auf eine lang anhaltende Dauerstresssituation referenziert, das heißt, kurzzeitiger Stress, den können wir relativ gut abbauen. Also vergleichbar, wenn ich über einen Zebrastreifen gehe und es kommt ein Auto heran und ich merke schon, oh, das geht sich nicht aus und ich springe noch mit letzter Sekunde auf den Gehsteig zurück, dann können wir nach einer kurzen Aufregung das wahrscheinlich sehr gut körperlich und mental verarbeiten. Wir reden dann vielleicht noch im Büro darüber, ein Wahnsinniger hätte mich fast überfahren, aber das können wir relativ gut abarbeiten. Ein langanhaltender Dauerstress ist vergleichbar mit so einer Zebra-Situation, Zebrastreifensituation alle 2 bis 3 Minuten. Also ein Termin nach dem anderen, keine Pausen zu machen, vergessen auch Mittagspausen zu machen oder vielleicht sogar Blocker einzuteilen. Diese Termine, die Punkt, Punkt, Punkt alle laufen, wo man überhaupt keinen Anfang und kein Ende mehr sehen kann, das sind sozusagen diese Situationen, die unseren Cortisolspiegel ständig pushen, aber wo wir keine Erholung haben, dass sich das wieder regenerieren kann. Und weil multifaktorielle Stressreaktion, Burnout, ja, das merken wir eben auch mehrdimensional. Ne? Erschöpfung und Müdigkeit, dem Gefühl ausgelaugt zu sein. Also wie gesagt, Stress ist nicht gleich Stress und Burnout manifestiert sich meistens dort, wo die Stress oder wo die Schwachstellen im Körper sind. Und das ist bei jedem ganz woanders.
Du hast gerade quasi meinen Tagesablauf beschrieben, bevor es zu dem Burnout-Ereignis kam. Und damit eine ganz wunderbare Brücke geschlagen zu der ersten Folge, wo ich genau das beschrieben habe. Ich finde das sehr interessant, dass du auf diese persönlichen Unterschiede eingehst, weil ich auch nochmal, ihr führt jetzt natürlich wirklich ein psychologisches Fachgespräch. Ich kann nur laienhaft da von der Seite reingrätschen. Aber weil ich für mich immer sage, ich brauche so ein gewisses Stresslevel. Also was ich immer für mich als Betriebstemperatur bezeichne, das ist wahrscheinlich schon ein höheres Level, als viele andere haben. Und auf dem Level funktioniere ich hervorragend. Darunter wird es mir auch langweilig. Und das brauche ich. Und das ist so, wir haben ja viel über Akku und Akku leer gesprochen. Weil für mich ist es mehr so ein Feuer, irgendwie so ein Funke. Ah, das brauche ich, das finde ich gut. Dann bin ich so in meiner Kraft. Bis es dann irgendwann gar nicht mehr, gar nicht mehr geht.
Ich glaube, da ist was Interessantes dran. Damit, Lisa, bereite ich gleich noch eine nächste Frage vor. Es ist dieses Lernen, also wenn wir gucken, The Learning Company, Lernen, wo man richtig in seinem Flow ist, hat was mit Stress zu tun, aber es ist dieser positive Stress, der unbedingt cool ist, der erfolgreich macht, der Spaß macht und den man wirklich jedem wünscht. Oder jeder. Stress ist erstmal überhaupt kein Problem.
Genau.
Wenn ich dir gut zugehört habe, dann ist dieses dauerhafte über alle Grenzen hinausgehen und es gibt ein korrosives Element dahinter.
Genau.
Also es ist eben nicht diese Euphorie oder das, was da getragen ist, was wir aus Wettbewerben kennen, also, sondern es ist dieses langfristig Erschöpfende, keine Pausen zu machen.
Genau.
Und dann passiert etwas als Automatisierung im Körper, dass eine Somatisierung da ist und der Körper sagt, wenn ich immer Dauerstress habe, also bei mir wäre es der Säbelzahntiger, bei dir ist das Überfahren werden auf dem Zebrastreifen. Also wenn ich immer überfahren werde auf dem Zebrastreifen, sagt der Körper irgendwann nein.
Ja,
stopp,
will ich nicht.
Hier geht gar nichts mehr. Und es ist automatisiert und entkoppelt. Das heißt, der körperliche Stressreaktion, Cortisolspiegel ist dauerhaft hoch und wird nicht mehr runtergefahren. Und das ist das, was dich so lahmgelegt hat.
Ja. Der Säbelzahntiger kommt dann auch nachts gefühlt.
Ja. Ja, und der geht nicht wieder weg, weil auf einmal der Körper, also es ist nicht mehr der Eindruck, der den Stress hoch oder runter fährt, sondern der Körper ist dauerhaft hoch. Und dann dreht sich eine Automatisierung um. Jetzt könnte man sich ja überlegen, die Frage, es gibt Studien, die sagen, ah, man kann gucken, es gibt Leute, die sind stressaffiner und es sind Leute, die weniger stressaffin sind. Ich habe Mediziner gehört, die gesagt haben, also wenn die Leute viel über Burnout klagen, die gucke ich mir gar nicht so ernsthaft an. Die nicht so drüber klagen und leistungsbereit sind, da gucke ich eher hin. Was für Typen, was für Persönlichkeitsdispositionen lädt eher ein zu Burnout? Was sind Faktoren, die eher resilient machen, wo man eher nicht so nah am Burnout gebaut ist?
Es gibt so bestimmte Beschreibungen von Leuten im Zusammenhang vom Burnout. Also es gibt wirklich die Burnouts, die echten Ausgebrannten. Dann gibt es die Boreouts, das sind die Unterforderten. Dann gibt es die Wearouts, das sind die Selbstverbrenner und die Rustouts. Ich werde dazu kurz was sagen. Also
ja. Spannend.
Krass. Klingt du ja schon mal
spannend. Ich gucke, in welche Kategorie ich falle.
Genau, also die Burnouts, von denen redet man, das sind die echten Ausbrenner. Das sind so die dynamischen, sehr leistungsbereiten Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst und an ihre unmittelbare Umgebung auch haben. Und diese sind auch für ihren Stress sehr häufig selbstverantwortlich, aber auch, die sind Leister. Also Menschen, die nicht leistungsbereit sind und auch nicht bereit sind, über ihre Grenzen tatsächlich zu gehen, sind weniger gefährdet, wirklich echte Burnouts zu werden. Dann gibt es die Boreouts, die Unterforderten. Die sind Menschen, die verbittert sind, die erschöpfen und resignieren an ihrer Arbeit aus Mangel an Herausforderung. Also weil die Routine zu groß ist, weil es zu eintönig ist, weil sie ihren Ressourcen gemäß oft nicht eingesetzt werden. Ich hatte da mal einen Manager aus Zürich, der ist depressiv geworden, weil er unter seinem Niveau eingesetzt worden ist. Also sie zeigen oft ähnliche Erschöpfungszustände wie Überforderte, aber aus einem anderen Grund. Nicht zu viel Arbeit, sondern zu wenig Herausforderung. Dann gibt es die Wearouts. Die Wearouts sind die sogenannten Selbstverbrenner, die wenig durchsetzungsfähig sind, die schwer haben, Nein sagen zu können, es allen recht machen wollen, sich verausgaben, sowohl beruflich als auch privat. Also das erlebe ich oft, die Pleaser, könnte man auch sagen. Ne? Und dann gibt es die Rustouts. Das sind die sogenannten Trittbrettfahrer. Das ist eine ironische Bezeichnung für diejenigen, die den Mitleidsbonus vom Burnout für sich nutzen, ohne jemals gebrannt zu haben. Also, sondern von Beginn an distanziert, griesgrämig, überfordert und lustlos waren. Und die gibt es ja bei vielen Erkrankungen, wenn wir von Erkrankungen wirklich sprechen können. Also, das ist so, ich sage immer, Menschen, die nicht engagiert sind, die nicht leistungsbereit sind, die nicht bereit sind, auch über ihre eigenen Grenzen zu gehen, sind wenig gefährdet, ins Burnout zu kommen. Ja? Das heißt, die haben sozusagen andere, Menschen können aus unterschiedlichen Bereichen in eine Erschöpfung kommen und Erschöpfung ist nicht gleich Erschöpfung. Ja. Aber wenn wir vom Burnout sprechen, und da gibt es ja jetzt unterschiedlich oder nicht unterschiedlich, es gibt jetzt eine neue Definition von der WHO, mit der ich nicht ganz glücklich bin, aber zumindest gibt es sie, die ja Burnout nur aufgrund sozusagen der Arbeit, die WHO beschreibt, ich schaue mir das jetzt einmal kurz an, die WHO beschreibt Burnout im ICD-11 als chronischen Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird. Ja? Und beschreibt da drei Dimensionen, ein Gefühl von Erschöpfung, ja, eine zunehmende geistige Distanz und negative Haltung zum eigenen Job und ein verringertes berufliches Leistungsvermögen. Das haben schon Burnout-Forscher in den 70er Jahren beschrieben. Das ist nichts Neues, sage ich mal. Zudem weist die WHO darauf hin, dass der Begriff Burnout ausschließlich im beruflichen Zusammenhang und nicht für Erfahrungen in anderen Lebensbereichen verwendet werden sollte. Also ich finde, da haben wir einen Rückschritt gemacht, denn im davor geltenden ICD-10 wurde Burnout unter Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung beschrieben, ohne Verweis auf das berufliche Umfeld angeführt. Und jetzt wollen sie es nur einschließen auf den beruflichen Bereich. Also für mich ist das zu kurz gegriffen, weil es allen Menschen, die beispielsweise aufgrund einer zusätzlichen Belastung, die nicht aus dem beruflichen Bereich stammt, wie beispielsweise hoher Workload und Erkrankung oder Pflege von Angehörigen oder externe Katastrophen wie Brand, Hochwasser oder Stürme oder wie zuletzt eben auch Pandemien, hier nicht dazu zählen sollen. Es gibt natürlich differenzialdiagnostisch hier unterschiedliche Herangehensweisen. Manche sagen dann, naja, wenn ein Trauma davor steht, dann soll es eher eine posttraumatische Belastungsstörung sein, eine Erschöpfung aufgrund dieser vorangegangenen Situation. Ja und nein, aber ich erlebe in der Praxis, dass Menschen einfach Erschöpfungszustände erleben und oft nicht wissen oder nicht genau wissen, warum, wieso, weshalb und erst in der Aufarbeitung dann darauf kommen, ah, das kann meistens eine Kombination sein. Es ist nicht nur die Arbeit und die WHO möchte Burnout nur auf die Arbeit definiert haben. Finde ich, aus der Praxis gesprochen, zu kurz gegriffen. Es ist auch ein versicherungstechnisches Thema. Also da sind wir schon ein bisschen auch so in der Entwicklung dieses Burnout-Begriffs. In den letzten Jahren haben sich ja ganz viele Kliniken wie Schwammerl aus dem Boden entwickelt, also wie Pilze aus dem Boden sind die geschossen. Und dann fragt man sich ja, wie verrechnet man denn mit denen, wenn es keine anerkannte Krankheit ist? Also es ist ja interessant, wie das auch verrechnungstechnisch gehen soll. Wie verrechnen dann die Krankenkassen, wenn es keine anerkannte Krankheit ist? Warum hat man dann Behandlungskonzepte, wenn es keine Krankheit ist? Also da gibt es einen Double Bind, den ich nicht ganz verstehen kann. Aber es ist nun mal so. Also wir leben ja schon seit mehreren Jahrzehnten mit diesem ungewissen Zustand. Aber ja.
Aber das wäre auch tatsächlich nochmal meine Frage gewesen. Warum tut man sich überhaupt so schwer, das als Krankheit oder als Krankheitsbegriff zu fassen, wenn du, wie du sagst, das Phänomen es schon sehr lange gibt? Ich habe diese Erfahrung auch gemacht, dass ich gegenüber einem Mediziner von Burnout als Beschreibung gesprochen habe und er sofort reflexhaft schnappte und sagte, das ist keine Diagnose. Ich habe eine Diagnose, die wollte ich ihm aber nicht unbedingt sagen. Aber warum tut man sich so schwer zu sagen, ja, das ist ein Phänomen, das kennen wir schon lange und das ist eine Erkrankung.
Ich glaube, Burnout bietet aufgrund seiner Unschärfe in der Begriffsdefinition Betroffenen zunächst einmal die Möglichkeit, die Rolle eines Kranken einzunehmen, ohne sie jedoch als psychisch krank zu bezeichnen, ja, mit der einhergehenden befürchteten Stigmatisierung. Ja. Der Begriff Burnout hat den Vorteil, sage ich mal, wie Midlife Crisis oder Trauer von fast jedem intuitiv verstanden zu werden. Also er hat die Funktion, in akzeptabler und verständlicher Weise zum Ausdruck zu bringen, dass besonders in der Arbeitswelt weit überdurchschnittliche Belastung und Anforderungen herrschen, die Menschen in die Erschöpfung treiben. Manche sagen ja sogar, man muss einmal ein Burnout gehabt haben, damit man weiß, was man leisten kann und damit man auch beweisen kann, dass man ein guter Manager ist. Auch absurd, aber diese Meinung gibt es manchmal. Also der Burnout-Begriff ist prekär, weil mal wird er mit dem Zusatz Syndrom versehen und mal steht er für sich alleine. Also Burnout bezeichnet sowohl den Prozess des Ausbrennens über Monate und über Jahre als auch den Endzustand chronischer Müdigkeit und totaler Erschöpfung, eben das Ausgebranntsein. Und dieses Double Meaning, einerseits Bezeichnung für einen Endzustand, aber auch für einen Prozess, schafft natürlich manchmal Verständnisschwierigkeiten. Ich bin mit dieser Unschärfe auch nicht wirklich glücklich, hat sich aber nicht wirklich verändert. Auf der einen Seite dieses Double Meaning, Phasenbeschreibung und Endzustand. Dann natürlich auch, jeder reagiert anders im Stress und es gibt in der Fachliteratur eine Bandbreite von mehr als 130 Symptomen, die Merkmale für Burnout sein können. Und das ist in der Diagnostik natürlich schwierig. Also jeder reagiert im Stress anders und in der Erschöpfung ähnlich. Also da sich Stress immer an den Schwachstellen des Organismus manifestiert, sind auch die individuellen Stresssymptome dementsprechend unterschiedlich. Und ich erlebe das selbst. Ich arbeite schon seit auch 2 Jahrzehnten mit einer Medizinerin sehr eng zusammen, die auch in Stressthemen und Herzfrequenzvariabilitätsmessungen in dem Zusammenhang ziemlich top ist. Und selbst wir haben unterschiedliche Begriffe. Wenn sie vom Burnout spricht, spricht sie vom Endzustand. Wenn ich vom Burnout spreche, spreche ich von einem Phasenverlauf, weil die Leute zu mir in einem unterschiedlichen Phasenverlauf kommen. Manchmal am Anfang, manchmal in der Mitte, manchmal am Ende. Also selbst in der Zusammenarbeit der Disziplinen müssen wir uns immer wieder ausdeutschen, was meinst du damit? Ne, weil wenn der Schwachstellen im Herz-Kreislauf-System hat, dann hat er andere Symptome, die der Mediziner natürlich berücksichtigen kann und diagnostizieren kann. Die kann ich als Psychotherapeut und als Coach schon gar nicht, ne, diagnostizieren. Da brauche ich die andere Disziplin. Wenn der Schwachstellen im Magen-Darm-Bereich hat, Gastritis ist häufig ein Indikator von schwer verdaulichen Situationen, ne, oder wir auch im gastroenterologischen Bereich, Magen-Darm-Beschwerden oder starke Stressbelastung in der Bakterienvergesellschaftung im Darm, also das Mikrobiom ist sehr häufig ein wichtiger Indikator für Burnout, muss man einfach auch eine Stuhlprobe entnehmen. Ne? Also da gibt es verschiedenste Parameter, die man auch messen kann, aber wir sehen auch hier in der Praxis zwischen Endzustand und Phasenverlauf haben wir auch Kommunikationsthemen interdisziplinärer Art. Und das, glaube ich, um wieder am Anfang diese Frage zu kommen, macht es so schwierig, interessanterweise, obwohl es Kliniken gibt und obwohl es Institute gibt, die zu Burnout auch behandeln, ja, also scheint auch behandlungsbedürftig zu sein, ist aber keine Krankheit, diese Mischmasch aus nicht klarer Definition und Handhabe im Alltag macht es wahrscheinlich auch so schwierig, Orientierung zu finden als Betroffener und Betroffener.
Und wenn man das zusammenfasst, relativ klar, also wenn es einen Zustand der Erschöpfung gibt, da gibt es auch Diagnostik dazu, die dann gut ist.
Ja.
Da ist man aber so vor den Füßen, dann hilft einem die Diagnose nicht mehr so sehr. Die ist dann relativ klar, ob es nur eine offizielle Krankheit ist oder nicht.
Genau.
Man ist eben krank.
Mhm.
Und dann gibt es auf der anderen Seite relativ viele unterschiedliche Symptomatiken im Phasenverlauf.
Genau.
Also das ist ein Begriff, der da ist. Über die Existenz wird man nicht richtig streiten, aber als Diagnostikkriterium an sich im Medizinbetrieb ist es eben auch tatsächlich sehr komplex und damit für den Medizinbetrieb gar nicht so einfach zu nutzen,
genau,
wenn es nämlich um Abrechnung und Diagnostik und naja, was man alles so hat.
Ich muss jetzt anekdotenhaft einfügen, ich habe nämlich eine Diagnose erhalten in der Burnout-Phase, nämlich die Diagnose leichte depressive Episode und für mich als Leister, ich bin wahrscheinlich eher Burnout als Bore-out oder Rust-out-Kandidatin, für mich war das nur ein Indikator, du hast gar nichts Richtiges. Mhm. Leichte depressive Episode, das war für mich, für meinen Erlebnishorizont, ist das eigentlich gar nichts. Und das hat mich eigentlich nur bestätigt, du hast nichts, du bildest dir das eigentlich irgendwie ein und dieser komische Körper, der fährt hier irgendwie hoch, der kann jetzt mal wieder runterfahren, weil eigentlich ist gar nichts. Also für mich war die Diagnose ein echter Rückschlag.
Ja. Ganz genau. Das ist unterschiedlich. Manche sind auch nicht nur überrascht, sondern auch erleichtert, dass sie doch nichts haben und auf der körperlichen Ebene hier Unterstützung erfahren können. Aber vielen ist bewusst, dass sie an ihren Verhaltensstrategien etwas ändern müssen. Und das ist ja auch dann die Begleittherapie oder zumindest die Begleitung, dass man sagt, okay, ich muss, wenn es multifaktoriell ist, auch auf multifaktoreller Ebene etwas verändern. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, wann kann ich denn wieder so arbeiten wie vorher? Und ich sage dann, Moment, sie werden nicht mehr so arbeiten wie vorher. Und dann fragen sie mich, ja, aber wieso, ich muss doch arbeiten. Sage ich, ja, sie werden schon arbeiten, aber sie werden nicht mehr so arbeiten wie vorher, weil dann sind sie schneller wieder dort, wo sie jetzt auch nicht mehr sein wollen. Das ist sozusagen, ich muss mal warten. Ich bin ziemlich schnell unterwegs gewesen, aber ich muss mich wieder mal einklinken und muss überhaupt wieder mal ins Spüren des Hier und Jetzt kommen, weil man oft aus seiner eigenen Haut gefahren ist in der Geschwindigkeit oder in dem Workload, der auf uns niederprasselt. Und dann ist die Frage, wie schnell und wie lang wird es dauern, fürs erste Mal auch beantwortet. Ja. Aber es ist ganz klar, dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die man adaptieren und verändern sollte für sein eigenes gesundheitsförderliches Umgehen. Und gewisse Dinge darf man auch behalten. Also man muss nicht immer alles verändern. Also was darf so bleiben, wie es ist und was soll sich ändern, sind sehr häufig und gute Strategien zu sagen, dass man nicht immer eine 180-Grad-Wende macht. Kommt aber darauf an, in welcher Phase und in welchem Zustand ich tatsächlich bin.
Ja, wir werden nachher natürlich nochmal die Frage haben, welche Tipps gibst du Leuten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sagen, ach vielleicht und was mache ich dann? Vorher würde ich gerne mit dir noch über Umfeldfaktoren sprechen. Mhm. Was sind Rahmenbedingungen, die in deiner Beratungspraxis den Patientinnen und Patienten ausgesetzt sind, die wirklich zu Burnout beitragen? Was sind die kritischen Situationen, die Leute erleben und damit Burnout gefährdeter sind?
Was ich immer wieder erlebe, ist natürlich ein hohes Aufkommen an Arbeit, meist gekoppelt mit zu wenig Personal. Das heißt, ich möchte mein Team nicht im Stich lassen, ich muss doch funktionieren. Das spielt meistens dann in die eigenen Antriebsdynamiken hinein. Ich muss funktionieren, ich muss es allen recht machen, ich muss es perfekt machen, ich muss schnell sein, ich muss durchhalten. Mhm. Viele Umstrukturierungen. Also die Leute sind natürlich zum Teil jetzt auch, das ist immer mehr erlebbar, transformationsmüde. Weil eine Umstrukturierung nach der anderen passiert jetzt im beruflichen Bereich. Ich erlebe sehr häufig, dass Menschen sehr lange Dinge aushalten können. Die können auch sehr lange hohen Workload oder hohe Anforderungen aushalten. Auf der einen Lebensbühne. Wenn auf der anderen Lebensbühne dann aber noch etwas dazukommt, wie Erkrankung oder Unfall oder Tod oder Trennung, dann ist das der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, weil dann zu wenig Kompensationsmöglichkeiten mehr da sind, weil alles in der Arbeit oder in dem Umfeld, wo ich mich am meisten aufhalte, verbraucht worden ist und ich dann gar keine Kapazität mehr auf anderen Lebensbühnen habe, das irgendwie zu kompensieren, dann wird es einfach zu viel. Natürlich diese eigenen persönlichen Antriebsdynamiken, die ich vorher schon auch gesagt habe, nicht? Pleaser, die allen recht machen wollen, Perfektionisten, die kein Maß finden, die es allen recht machen wollen und auch funktionieren müssen oder das Gefühl haben, sie müssen auch durchhalten, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn sie an ihren Antriebsdynamiken nicht arbeiten, dass die Erschöpfung immer wiederkehrt. Ich habe das häufig erlebt, dass Leute nicht nur einmal zu mir gekommen sind, sondern dass sie Burnouts 1, 2, 3, 4 Mal erlebt haben. Ja. Immer wieder in anderem Gewande, aber dennoch eine Erschöpfung aufgrund von zu wenig Erholung. Ich habe ja vorher gesagt, sozusagen das, was sicherlich in ein Burnout führen kann, ist langanhaltender Dauerstress, ineffiziente Stressverarbeitung und mangelhafte Erholung. Da können wir uns ganz viel vom Sport abschauen. Das ist das, was ich vielen meiner Klientinnen immer wieder als Vergleich gebe. Sportler können auch nicht leisten, wenn sie keine Regenerationsphasen haben. Und wir glauben, dass wir Höchstleistungen bringen können ohne diese Regenerationsphasen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, dass viele Menschen viel Belastung aushalten können, aber wenn sie nicht schauen, dass sie sich erholen und regenerieren und wieder aufbauen, also eine gute Balance zwischen Anspannung und Entspannung haben, dann schafft das auf Dauer niemand. Da kann er noch so gut drauf sein. Das ist meistens das, was Leute dann in eine dauerhafte Erschöpfung bringt.
Ich fühle mich inzwischen ein bisschen wie in einer Therapiesitzung und außerdem sehr ertappt von vielen, was du sagst.
Genau. Was sagen wir eigentlich einer, die zumindest ein gewisses Streben nach Perfektion hat, sagen damit umzugehen? Na gut.
Ja, ja. Und die ein Jahr, exakt ein Jahr nach dem Burnout-Ereignis, da mit einem Bandscheibenvorfall relativ lange außer Gefecht war. Also ich fühle, es hat vieles Resonanz von dem, auch bei mir ganz persönlich, was du sagst, Lisa.
Wenn wir ein Stück schauen, haben wir zwei Hypothesen und wären neugierig, was du aus deiner Erfahrung dazu beiträgst. So müssen wir gucken, ist Österreich und Deutschland, passt das zusammen? Aber von der Sprache verstehen wir uns ja zumindest mal ganz gut.
Gut.
Die eine Hypothese ist, im Wissenschaftsbetrieb ist Burnout anders als im Wirtschaftsbetrieb. Ist das im Wirtschaftsbetrieb schon bekannter? Ist der Wissenschaftsbetrieb so oder hat er einfach andere Umfeldfaktoren, als wir das in der Wirtschaft kennen? Könntest du einen systematischen Unterschied aus deiner Beratungspraxis feststellen zwischen dem Wissenschaftsbetrieb und dem Wirtschaftsbetrieb? Oder ist das gar nicht so eine Hypothese, die Resonanz bei dir hat?
Vor 20 Jahren hätte ich diese Frage wahrscheinlich noch anders beantwortet. Jetzt muss ich sagen, Unternehmen wie Universitäten sind ja soziale Systeme. Ja, also wenn in einer Organisation auffallend viele Menschen aus der Bahn kommen, dann hakt es vermutlich auch an den Strukturen und nicht nur am Unvermögen der einzelnen Betroffenen. Ne? Ich sehe, dass die Wettbewerbsbedingungen, die es vor 20 Jahren vielleicht in der Form an der Universität noch nicht gegeben hat, mittlerweile Einzug gehalten haben in der Universität und damit auch gleiche Anforderungen wie auch im Wirtschaftsleben und in Unternehmen an die Mitarbeiter stellt, klarerweise. Und das heißt natürlich, Forschungsgelder aufzustellen, Publikationen zu produzieren, unsichere Beschäftigungsverhältnisse. Also es ist nicht mehr die geschützte Werkstatt, die es vielleicht war. Das gibt es nicht mehr. Das wissen viele oft nicht. Manche haben immer noch so das Gefühl, ah, Uni, geschützte Werkstatt, unbefristete Verträge, bis zur Pension kann ich hier arbeiten. Das ist nicht mehr der Fall. Es gibt befristete Verträge. Natürlich gibt es solche Verträge wahrscheinlich auch noch. Ja, also da bitte mich auch zu korrigieren. Aber meines Wissens, und ich habe doch auch mit einigen Leuten in der Wissenschaft gearbeitet, die haben alle befristete Verträge. Ja, insbesondere Doktoranden, Postdocs, ja, auch Professoren mittlerweile. Da gibt es auch oft keine klaren oder begrenzten Karrierepfade. Was muss ich tun damit? Ja? Die Lehrtätigkeit neben der Forschung ist manchmal nicht nur immer witzig und lustig und nice to have, sondern auch eine Belastung. Es ist ein Double Bind. Die Betreuungsanforderungen an den Studenten, die Erwartungshaltungen, nicht da sehr 24 Stunden, 365 Tage auch erreichbar zu sein, ne? aber auch erhöhte administrative Tätigkeit wahrscheinlich, nehme ich an. Ich weiß nicht, wie Unterstützung und Austauschmöglichkeit in der Wissenschaft von Wissenschaftlerinnen untereinander gepflegt wird. Gibt es hier Supervisionsmöglichkeiten? Gibt es überhaupt auch Angebote aus der Universität? Also ich habe in Wien mit Universitäten gearbeitet, die da schon drauf geschaut haben und auch bemerkt haben, dass es immer mehr Leute auch in Erschöpfungszustände bringt, sowohl Postdocs als auch Professoren oder die gerade am Beginn waren und auch hier präventiv arbeiten wollten. Ne? Aber es ist natürlich auch manchmal eine nicht ausreichende technologische Ausstattung. Ja? Also das ist ja sehr unterschiedlich. Es ist ein sehr heterogenes Feld. Ne? Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt zunehmend die Bedeutung mentaler Gesundheit auch bei den Wissenschaftlern und in der Wissenschaft zu registrieren beginnen, ob alle im gleichen Maße, wie es doch auch schon bemerkbar im Unternehmen ist, hier auch auf präventive Art und Weise oder auch Unterstützungs-, Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten anbieten. Das ist, glaube ich, sehr heterogen.
Ja.
Also ich glaube, wir können nicht mehr davon sprechen, das ist die heile Welt, dort kann Ihnen nichts passieren. Ich glaube, die Wirtschaft hat Einzug gehalten in den Wissenschaftsbetrieb. Und deshalb gibt es hier die ähnlichen, wenn nicht sogar noch gleichen oder sogar noch höheren Anforderungen, als es oft im Unternehmen gibt. Die Frage ist nur, haben auch die Wissenschaftsarbeiterinnen ihre Kompetenzen dementsprechend erweitert, um mit diesen Anforderungen, die auf Sie jetzt hereinbricht, wirklich umgehen zu können? Und werden Sie dabei unterstützt?
Genau, im Zweifel nämlich nicht, weil wir, glaube ich, das ist, glaube ich, eine Problematik, dass man, wenn man diesen Pfad, diesen Karrierefall, wenn man ihn denn dann erfolgreich beschreiten kann, was die meisten eben nicht können, weil es gar nicht, weil wir viel mehr Promovierende und Postdocs ausbilden, als es Professuren gibt. Aber wenn man diesen Weg beschreitet, weiß man, glaube ich, nicht genau, worauf man sich einlässt, weil man vielleicht das Bild hat, man steht gemütlich im Labor und forscht vor sich hin oder man sitzt am Schreibtisch und liest Bücher oder zunehmend elektronische Quellen und dann kommen die Drittmittel und die Führungsaufgaben und alles, für die man nicht unbedingt ausgebildet und auf die man nicht unbedingt vorbereitet worden ist. Mhm. Wie viel Universitäten unterstützen, darauf werden wir noch zu sprechen kommen in weiteren Folgen, weil das auch etwas ist, was uns sehr interessiert, was Universitäten da eigentlich leisten können und leisten müssen.
Ja, müssen, und im Wissenschaftsbetrieb, genau. Im wirtschaftlichen Bereich kann man sicherlich sagen, dass einfach doch schon relativ klare Kompetenz aufgebaut wurde im Führungsbereich oder auch im Unterstützungsbereich. Und wie weit das vergleichbar ist im Wissenschaftsbetrieb, da wäre ich tatsächlich neugierig. Eine Frage haben wir noch und kommen auch langsam zum Ende. Nele, ich frage dich gleich natürlich nach einer Zusammenfassung. Was hast du aus dieser Folge gehört? Ist eigentlich Burnout in der Wissenschaft ein Tabu? Nele hat erfahren, dass sie sagt, oh Gott, erzähl's bloß keinem. In Diskussionen in der Leitung von Universitäten ist die Frage, wo stehen wir da eigentlich? Dürfen ProfessorInnen eigentlich krank sein? So, ist das systematisch anders als in anderen Bereichen? Ist aus deiner Sicht Burnout in der Wissenschaft ein Tabu?
Ich glaube ja, sowohl als auch. Also ja und nein. Ich glaube, es kommt sehr auf die Universitätskultur an, wie sehr es stigmatisiert ist oder nicht. Mhm. Kommt auch sehr auf die Führung an, leider Gottes, ist so. Wird Stress stark stigmatisiert, man traut sich nicht darüber sprechen, weil man sich damit dann auch Karrierepfade vielleicht stagniert. Gesundheitliche oder psychische Probleme werden dann auch nicht angesprochen, aber dieses eben nicht ansprechen können oder sich mit Kollegen austauschen können über arbeitsbedingten Stress ist häufig ein Punkt, dass man dann in eine Erschöpfung kommt, weil man ja nicht weiß, wohin man gehen soll. Also ich glaube, dort wo, und da gibt es ja auch Studien dafür, dass es einen signifikanten Zusammenhang gibt, wo es auch ein höheres Maß an psychischen Gesundheitsproblemen und Burnout gibt, wo in der Organisation der Universität Stress stigmatisiert wird oder wo man nicht darüber sprechen kann oder es als Thema auch in eine Personalentwicklung integriert wird. Da gibt es Studien dazu und ich glaube, dort, wo es eine bestimmte Awareness schon dafür gibt und wo es ganz klar ist, und das habe ich selbst auch erlebt, dort, wo es Angebote gibt, dort trauen sich die Menschen, dieses Angebot auch anzunehmen, auch wenn es länger dauert. Und das muss man bei Burnout-Patientinnen immer wieder betonen. die brauchen lange, bis sie sich eingestehen können, dass sie Hilfe von außen brauchen. Das ist ja auch eine Kränkung, ich sage mal auch eine narzisstische Kränkung, wenn ich im Vorfeld alles gut meistere und der Hero für viele bin und dann auf einmal kann ich die einfachsten Dinge nicht mehr und erlebe, dass ich mich irrsinnig anstrengen muss. Das ist ja auch eine Kränkung und deswegen gehe ich da auch nicht gleich zu jemandem, sondern brauche oft Zeit, damit ich mich auch outen kann und es nicht ignorieren kann. Und wenn ich dann aber eine Kultur habe, die das auch tabuisiert, dann potenziert sich natürlich auch dieses nicht darüber sprechen wollen und nicht wahrhaben wollen. Also insofern hat man schon eine gute Arbeit getan, für diejenigen, die sich sowieso schwer tun, darüber zu sprechen, ein Klima an Universitäten zu schaffen, dass das eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass man sich einsetzt, dass man Engagement zeigt, aber dass man auch auf seine Ressourcen schauen muss. Denn sonst ist man für die Organisation auch nicht hilfreich, wenn man über seine Grenzen geht und in die Erschöpfung kommt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich Kulturarbeit, das ist Awareness schaffen, das ist ein Prozess, da hilft es nicht, wenn ich einmal ein Resilienztraining mache und sage, jetzt habe ich was gemacht. Das ist lieb, das ist ganz lieb und schön, aber das hilft nicht, sondern das muss Common Sense sein, dass wir Menschen, die, und in der Universität kann man sehr gut in Erschöpfungszustände kommen, ja, das ist so, dass man hier ein Programm anbietet und ein Angebot schafft, das es Leuten erleichtert, über diese große Schwelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, leichter drüber zu kommen.
Ja, ich würde gerne noch viel weiter gucken, Nele, bevor ich dir weiter... Eine Anekdote steuere ich noch kurz bei. Ich hatte bei euch in der Ausbildung, Lisa, zwei wundervolle österreichische Kollegen. Und wir haben uns nebenher mal unterhalten, so über Arbeitsbelastung. Zu der Zeit war ich noch als Manager unterwegs. Und die sagten so schön wie, also bei uns in Österreich, ehrlich, wer da über 40 Stunden arbeitet, den guckt man komisch an und sagt, Mensch, hast du deinen Job nicht im Griff oder so? Und ich habe gedacht, wie krass, bei uns ist eher 50, 60 Stunden, das gehört zum guten Ton. Also das ist auch eine Frage von kulturellem Unterschied und so weiter. Lisa, schon jetzt vielen Dank. Nele, wir haben mit Lisa einen echten Profi an Bord gehabt für das ganze Thema Burnout. Was ist bei dir hängen geblieben? Was ist deine Resonanz oder was resoniert am meisten mit dir aus dieser Folge?
Also erstmal der große Dank nicht nur an Lisa, dass sie das Feld so hervorragend bereitet hat, sondern an dich auch, dass du sie sofort vorgeschlagen hast. Nein, es ist, glaube ich, eine ganz wunderbare Vorbereitung auf die nächsten Folgen, weil wir jetzt viel klarer wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Bei mir ist ganz viel hängen geblieben, auch weil ganz viel tatsächlich persönlich Resonanz gemacht hat, hat er ja schon gesagt. Ich habe mich ganz oft ertappt oder erkannt gefühlt. Aber vor allem der Übergang zur Universität und dazu, wie Universitätskultur gestaltet sein muss, um genau auf die Menschen zuzugehen, die letztlich so programmiert sind, dass sie leisten, 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 leisten. Das hat zum Schluss nochmal viel bei mir bewegt, weil es so gut auch eben das Feld bereitet für die nächsten Folgen. Aber insgesamt, glaube ich, sehen wir einfach jetzt viel klarer, worüber wir sprechen, wenn wir von Burnout sprechen, sodass wir dann auch im weiteren Verlauf des Podcasts gar nicht mehr viel erklären oder definieren müssen, sondern einfach ganz hervorragend zurückverweisen können auf Folge 2. Ganz herzlichen Dank.
Bei mir ist noch hängen geblieben, was du, Lisa, gesagt hast über Krankheit und Syndrom. Und es gibt diesen Zustand, aber es gibt auch einen Verlauf. Also es ist ein komplexer Begriff und es braucht wirklich persönliche, individuelle Beschäftigung. Es gibt auch nicht die Burnout-Person, aber sondern man muss auch da schauen, wo sind die Energiequellen und welche Antreiber hat man. Du hast die 5 genannt. Wir haben mit unserem Talenteansatz ein noch differenzierteres Konstrukt aus der positiven Psychologie. Also was gibt mir Energie? Stress ist nicht immer schlecht. Stress ist richtig gut und bringt uns nach vorne. Aber dauerhafter korrosiver Stress, andere Geschichte. Nicht die ganze Zeit auf dem Zebrastreifen überfahren lassen, habe ich mir mitgenommen. Und ich habe mir mitgenommen, aus meiner ehemaligen Führungserfahrung, Burnout und Rustout ist tatsächlich schwierig, denn das hört sich für mich sehr ähnlich an. Und da auch aus einer Führungsperspektive klar und scharf zu sein, welche Art von positiver Leistungskultur will ich haben, weil ich dann die Burnouts und die Rustouts wirklich anders führen würde. Also so, das sind, da fangen bei mir viele Fragen an. Lisa, von uns einen super herzlichen Dank für deine Expertise, für die viele Erfahrung und auch für die guten Erklärungen, die du uns hier mit angeboten hast. Wir freuen uns sehr, dass du mit dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Auch herzlichen Dank von meiner Seite.
Wir gucken vielleicht noch ganz kurz auf die nächste Folge. Und auch da, Lisa, hast du schon hervorragend von übergeleitet, als du von Arbeitsbedingungen an der Universität sprachst und Massenbefristung und die Situation junger WissenschaftlerInnen angesprochen hast. Denn damit werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Wir haben dann Amrei Bahr zu Gast, Mitinitiatorin der Initiative Hashtag Ich bin Hanna, die uns nochmal genauer mitnehmen wird in ihren eigenen Karriereweg und in ihren Blick auf die Situation der jungen Wissenschaftlerin, die wir übrigens, finde ich, fälschlicherweise immer noch auch als wissenschaftlicher Nachwuchs bezeichnen, selbst wenn sie teilweise Ende der 30er oder ihrer 40er, Anfang der 40er Jahre sind, sprechen wir immer noch von Nachwuchs und halten da, glaube ich, eine ganze Gruppe von Wissenschaftlerinnen sprachlich bewusst klein. Darauf gucken wir in der nächsten Folge.
Wunderbar. Dann schaltet wieder rein. Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein wichtiges Thema ist weiter zu besprechen. Der Podcast Erschöpfte Wissenschaft. Vielen Dank.
Erschöpfte Wissenschaft. Ein Podcast von und mit Nele Matzlück und Marc Dechmann. In Koproduktion mit Livin Studios.